Transparenz, das ist eben auch so ein Zauberwort. Einfach alle Inhalte transportieren, die in Zukunft wichtig sein werden. Termine, die anstehen, die vielleicht auch erst in ein oder zwei Jahren anstehen. Miteinander vergangene Termine besprechen, um sich einfach weiterentwickeln zu können. Und wichtig ist eben auch die Identifikation, die mit dieser Transparenz und mit der Beteiligung der Eltern entsteht. Denn das stärkt eben dem ganzen Gefüge noch einmal den Rücken, wenn eben nicht nur die Kinder und Jugendlichen sich über die Gemeinschaft definieren, sondern eben auch die Eltern.
Herzlich willkommen zum Puri Cantoris Support Podcast. In dieser Folge geht es noch einmal um das Thema Strukturen aufbauen. Und zwar die Strukturen einer nachhaltigen Singschule. Florian Brachtendorf ist seit 15 Jahren Chorleiter am Rheingauer Dom in Geisenheim und hat dort eine erfolgreiche Singschule mit mehreren Chorgruppen etabliert. Wir sprechen über seine Anfänge, über nachhaltige Chorarbeit und die wichtigsten Bausteine dafür.
Der Steckbrief.
Dein Name?
Florian Brachtendorf.
Chor- oder Singschule?
Singschule.
Euer Name?
Chorsingschule am Rheingauer Dom.
Eure Altersspanne?
Zwischen 3 und 20 Jahren.
Deine Funktion?
Ich leite die Chorsingschule.
Und welches Stück liebt dein Chor?
Mein Chor liebt das Segenslied von Thomas Riegler.
Hallo Florian.
Hallo Judith.
Wir wollen heute über deine Chorsingschule sprechen, über den Aufbau deiner Singschule und auch über die Nachhaltigkeit einer Singschule. Denn du hast eine nachhaltige Chorsingschule aufgebaut. Zum Beginn möchte ich gern von dir wissen, wann bist du eigentlich nach Geisenheim gekommen und wie war zu diesem Zeitpunkt die Struktur vor Ort?
Ich kam 2010 nach Geisenheim. Da war ich gerade Ende 20 und noch mit den letzten Zügen meines Studiums begriffen. Und in Geisenheim gab es keine Struktur. Heißt, es gab vorher eine nebenamtliche Kirchenmusikerstelle, die sich aber erschöpft hat in Orgeldiensten und einem Erwachsenenchor, den es auch heute noch gibt.
Und wie sieht deine Singschule heute aus?
Meine Singschule hat 6 Gruppen, eben zwischen 3 und 20 Jahren. Und es sind 90 Sängerinnen und Sänger.
Okay, wow. Da ist ja schon ein großer Unterschied passiert. Als du nach Geisenheim gekommen bist und quasi nur einen Erwachsenenchor vorgefunden hast, was hast du dir dann gedacht? Was wolltest du auf jeden Fall aufbauen und womit hast du zuerst angefangen?
Also, in der Stellenausschreibung war ja auch schon gewünscht, dass eine Kinder- und Jugendchorarbeit aufgebaut wird. Und ich kam von der Bergstraße aus Bensheim, wo mein lieber Kollege Gregor Knob eine Singschule bereits aufgebaut hatte, die damals wirklich ganz, ganz toll florierte und wo ich ganz, ganz viel lernen konnte. Ich war da knappe 2 Jahre und habe dann eben so, ich sage mal, nach diesem Vorbild, das im Hinterkopf, versucht, in Geisenheim eine ähnliche Arbeit aufzubauen. Ja, und das ist dann eben so mit der Zeit gewachsen.
Und wie haben sich dann deine Chorgruppen entwickelt? Also mit welchen Chorgruppen hast du angefangen und welche kamen dann dazu?
Ich habe dann 2010 eingeladen. Ich muss gestehen, ich weiß schon gar nicht mehr, wie die Werbung exakt gelaufen ist, ganz zum Anfang. Ich vermute mal in der Hauptsache über den Pfarrbrief, in den Gottesdiensten, die damals, da gab es noch 2 Familiengottesdienste im Monat regelmäßig im Rheingauer Dom, sodass da auch eine gewisse Klientel eben auch schon einfach vor Ort war. Und habe dann 2 Gruppen eröffnet. Eine Gruppe, das waren dann Kinder zwischen der 1. und 3. Klasse. Und mit den Kommunionkindern, die 2010 zur Kommunion gegangen sind, habe ich dann eine 2. Gruppe eröffnet. Das waren dann eben nicht so viele. Und die waren eben 9 Jahre alt, beziehungsweise 10 und sind dann eben in die 4. Klasse gekommen und ich habe die einfach durchbuchstabiert. Die Kleinen waren Kinderchor A, das sind sie heute noch, und die nächstgrößeren waren dann der Kinderchor B.
Und als die dann älter geworden sind, hast du dann auch noch einen Jugendchor draus gemacht oder ist das erstmal bei diesen zwei Gruppen geblieben?
Ich hatte dann bis 2012 zwei Gruppen und 2012 waren eben die zwei Gruppen so angewachsen und stabil und dann eben auch vom Alter her so weit auseinander, dass ich gesagt habe, okay, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo es eine dritte Kinderchorgruppe geben kann und habe das Alter dann so ein bisschen differenzieren können. Eben dann erstes und zweites Schuljahr, drittes und viertes Schuljahr und dann ab der fünften Klasse. Das war dann der Kinderchor C.
Also kam die dritte Kinderchorgruppe vor dem Jugendchor, aber heute hast du ja auch einen Jugendchor. Wie hast du dort dann die Gruppen weiter getrennt?
Das war wieder ein Jahr später, 2013. Naja, es war dann wieder ein Jahr älter und ich muss dazu sagen, der Jugendchor, den ich dann gegründet habe, war dann in der Tat kein Jugendchor. Denn wenn man jetzt weiterrechnet von den Neunjährigen 2010, dann kommt man drei Jahre später auf Zwölfjährige. Und das waren die Ältesten. Das ist ja wirklich kein Jugendchor. Aber ich möchte jetzt im Endeffekt Werbung dafür machen, dass man wirklich möglichst früh seine Altersgruppen trennt, um eine Struktur anbieten zu können, die später auch nachhaltig trägt. Und das ist eben damals ganz gut gelungen. Der Jugendchor hat dann eben erstmal nur vermutlich zweistimmig gesungen. Das mit den Männerstimmen kam dann naturgegeben etwas später. Es sei denn, man schafft es natürlich, da gibt es auch Kollegen, die dann eben in einer Stadt waren, wo sie ein Projekt anbieten konnten und dann Männerstimmen eingeladen haben. Das habe ich jetzt nicht gemacht, sondern das hat sich dann mit den Jahren ergeben. Und tatsächlich haben wir aber erst ab 2018 oder 2019 mit Männerstimmen gesungen. So lange hat es dann doch gedauert.
Welche festen Projekte gibt es denn jetzt mit deinen Chorgruppen, wo du sagst, ja, das sind so jährliche Projekte, die wir gerne machen oder die wir immer versuchen umzusetzen?
Was wir an regelmäßigen Projekten haben, das zieht sich wirklich so übers Jahr hinweg und kommt immer wieder. Und das sind Dinge, die maßgeblich zur Identifikation, zum Zusammenwachsen der Sängerinnen und Sänger auch gruppenübergreifend beitragen. Da haben wir ein Musical, was jedes Jahr im Sommer stattfindet. Da haben wir dann zwei Aufführungen und besuchen dafür vorher eine Jugendherberge oder ein Bildungshaus, wo wir ein Wochenende von Freitag bis Sonntag gemeinsam verbringen. Gemeinsam bedeutet in dem Fall, dass wirklich alle Sängerinnen und Sänger von 5 bis 20 Jahren dann zusammen sind. Ausgenommen sind die Allerkleinsten, da kommen wir vielleicht später noch zu. Und es ist dann so, dass die Kinder ab der zweiten oder dritten Klasse in der Regel mit übernachten und alle anderen kommen dann am Samstag, die noch zu klein sind zum Übernachten, kommen dann am Samstag dazu und können dann zwischen 9 und 18 Uhr teilnehmen und diese Wochenendluft schnuppern und auch mitproben, mitsingen, mitspielen, was alles eben auf so einem Probenwochenende passiert. Und ein zweites Probenwochenende gibt es dann im Dezember. Da bereiten wir uns dann mit den kleinen Chorgruppen, Kinderchor A und Kinderchor B, auf das Krippenspiel vor. Und die größeren, Kinderchor C und Jugendchor, bereiten sich auf ein Weihnachtskonzert am zweiten Weihnachtsfeiertag vor. Das sind so die ganz wesentlichen Elemente, die wir haben und die ich als unbedingt nötig erachte, damit die Gemeinschaft sich selbst erlebt und eben zusammenwachsen kann.
Solche Probenwochenende stemmst du vermutlich auch nicht nur ganz alleine. Welche Unterstützung hast du dafür auch gesucht und auch bekommen?
Das geht natürlich nicht alleine. Wir sind dann meistens mit circa 60 Kindern und Jugendlichen unterwegs und ich habe da ein ganz fantastisches Team an Betreuerinnen und Betreuern. Teilweise ist das dann ein fester Stamm. Das sind meistens 5 Personen, die mitfahren. Und ich achte immer darauf, dass immer 2 oder 3 Personen im Team neu sind, damit wir über die Jahre nicht ein Team haben, was irgendwann ausstirbt, sondern dass immer wieder Leute sich auch engagieren und einbringen können. Und das funktioniert ganz fantastisch. Teilweise sind das dann auch Eltern, die nach einer längeren Pause wieder sagen, ich hätte mal wieder Lust mitzufahren und eben ihre Erfahrung mitbringen. Andere sind dann zum ersten Mal dabei und meistens dann auch so begeistert von der Gemeinschaft, dass sie gerne wieder mitkommen. Und ich habe tatsächlich eine, die immer wieder mitfährt, besonders im Sommer. Ich glaube, die ist im nächsten Sommer jetzt auch dabei. Und die war 2010 auch schon dabei. Und das ist, ja, unglaublich und unglaublich schön.
Welche sonstigen organisatorischen Strukturen, insbesondere auch mit den Eltern oder eben Betreuerinnen und Betreuern, hast du denn aufgebaut für dein ganzes Core-System?
Als unverzichtbar halte ich da die Elternabende. Das sind zwei Stück im Jahr, also vom Aufwand her eigentlich überschaubar, an denen wir unsere Aktionen organisieren. Wenn wir jetzt mal nur auf diese Probenwochenenden schauen, die ja quasi wie so ein roter Faden sich durchziehen, dann ist es klar, dass wir dann an dem einen Elternabend das eine Probenwochenende vorbereiten und an dem anderen Elternabend das andere Probenwochenende. Was dann eben dazugehört, ist, dass wir eine Rückschau halten, dass die Eltern Feedback geben. Was ist beim letzten Probenwochenende aufgefallen? Was ist bei der letzten Musical-Aufführung aufgefallen? Und natürlich werden an diesem Elternabend nicht nur diese Aspekte, von denen wir bis jetzt gesprochen haben, organisiert und besprochen, sondern eben auch andere Dinge. Chorfeierlichkeiten, die unter dem Jahr mal vorkommen, ein Tag der offenen Tür, der organisiert werden muss, ein Kuchenverkauf, der zur Finanzierung einer Festivalfahrt beitragen soll, und eben auch ganz viel Planungsdinge, Transparenz, das ist eben auch so ein Zauberwort, einfach alle Inhalte transportieren, die in Zukunft wichtig sein werden, Termine, die anstehen, die vielleicht auch erst in ein oder zwei Jahren anstehen, miteinander vergangene Termine besprechen, um sich einfach weiterentwickeln zu können. Und wichtig ist eben auch die Identifikation, die mit dieser Transparenz und mit der Beteiligung der Eltern entsteht. Denn das stärkt eben dem ganzen Gefüge noch einmal den Rücken, wenn eben nicht nur die Kinder und Jugendlichen sich über die Gemeinschaft definieren, sondern eben auch die Eltern. Und es ist dann so, dass an einem solchen Elternabend, bei mir sind es so knapp 60 Familien und eigentlich kommen am Abend immer so um die 20 Familien zum Elternabend. Ich habe keine Ahnung, wo wir uns jetzt da bewegen, wenn wir jetzt andere Chorsingschulen oder Kinderchöre anschauen, wie viele Eltern sich da beteiligen. Aber das ist so meine Erfahrung und mit den Leuten, die dann da sind, können wir ganz, ganz wunderbar arbeiten. Es gibt dann anschließend ein Protokoll, das ich dann selbst schreibe und mit dem dann alle Eltern, die eben auch nicht dabei waren, informiert werden, wo auch eventuell noch offene Aufgaben notiert sind. Fehlt noch eine Betreuungsperson, fehlen noch Menschen für Kuchenspenden, für den Bühnenaufbau, für das Musical oder für das Krippenspiel und so weiter und so fort.
Und melden sich dann auch Eltern aufgrund eines solchen Briefs bei dir oder musst du sie dann auch noch gezielt ansprechen?
Ich denke, dass wir das dass ich das dann in so einem Zweischritt löse. Also einmal das Protokoll verschicken und dann schauen, wer sich meldet, ob sich jemand meldet. Meistens meldet sich jemand. Und sollte noch jemand fehlen, hake ich nochmal nach und dann melden sich spätestens die Menschen zurück. Das funktioniert gut.
Und hast du auch sonst eine Art Messenger-Gruppe oder sowas, wo du auch kurze oder spontane Neuigkeiten mit den Eltern besprechen kannst?
Nein. Ganz kurze Antwort. Ich bin da relativ oldschool und das dient auch so ein bisschen meinem Schutz, einfach weil ich nicht auf so vielen Kanälen gleichzeitig agieren möchte. Das bleibt bei E-Mails und das funktioniert tadellos. Das betrifft übrigens auch die Jugendlichen, mit denen ich nicht über Social Media kommuniziere, sondern ausschließlich über E-Mail, was jetzt sehr alt wirkt. Muss aber dazu sagen, dass die Jugendlichen untereinander wiederum eine Gruppe haben. Und auch die Eltern, gar nicht in allen Kinderchorgruppen, aber vielleicht wächst sich das auch nach oben durch. Ich glaube, in den kleineren Kinderchorgruppen, da gibt es tatsächlich eine Elterngruppe, die sich dann nochmal auch kurzfristig gegenseitig informiert, was steht für einen Termin an oder so. Finde ich auch toll. Ist im Grunde wie so eine Delegation. Also ich habe das aus der Hand gegeben. Ich möchte das nicht auch noch machen, dass ich da jeden Tag noch mit Messenger-Diensten beschäftigt bin, sondern das läuft ganz offiziell in Gänsebeinen über E-Mail und alles andere ergibt sich dann.
Und hast du auch eine Form, wie du mit Eltern über ihre Kinder sprichst?
Ja, das sind in der Regel oder meistenteils Tür- und Angelgespräche. Ich bin irgendwann dazu übergegangen, zwischen jeder Probe, ich probe mit 4 Gruppen hintereinander weg und habe jetzt wirklich inzwischen nach jeder Probe 15 Minuten Pause, die ich dann nicht habe, sondern da ist eben probenfreie Zeit. Die Kinder haben Zeit, den Raum zu verlassen, die anderen Kinder können ankommen. Und vor allem, und das ist natürlich bei den unteren Altersgruppen am allerwichtigsten, gibt es die Gelegenheit, Kleinigkeiten mit den Eltern zu besprechen. Ob das eine Rückmeldung aus der Probe ist oder die Eltern kommen und sagen, uns fehlt noch Chorkleidung oder die Eltern informieren einen darüber, dass das Kind jetzt zweimal nicht kommen kann oder was auch immer. Diese Tür- und Angelgespräche sind unglaublich wichtig, auch um mal ein besonderes Feedback geben zu können, einfach nur in 2 Sätzen. Wow, ihr Kind trifft jetzt die Töne und dann sind Eltern glücklich. Und darüber hinaus gibt es natürlich auch wiederum nochmal das Mittel, Eltern anzuschreiben, wenn zum Beispiel das Kind ein paar Wochen nicht da war. Ich führe Anwesenheitslisten und bemerke eben dadurch, oh, das Kind war jetzt 3 Wochen lang nicht da. Und dann melde ich mich kurz, schreibe eine E-Mail oder kann auch anrufen und einfach nachfragen, was ist los? Und darüber sind die Eltern meistens sehr, sehr dankbar. Oder eben andere Aspekte. Ich hatte neulich einen Jugendlichen, dem es gar nicht gut ging, augenscheinlich, in der Probe. Saß regungslos da und konnte sich für nichts begeistern, sprach nicht mit seinem Nachbarn. Und dann habe ich einfach mal angerufen, um zu signalisieren, mir ist was aufgefallen. Wahrscheinlich wissen die Eltern, dass mir was auffällt, weil sie ja selbst merken, was mit ihrem Kind los ist. Aber alleine der Aspekt, dass man sich meldet, das interessiert mich natürlich auch wirklich, was mit dem Jungen dann eben los war. Und dann kann man sich darüber austauschen.
Wir haben jetzt schon von vielen wichtigen Bausteinen eigentlich gehört, wenn man sie so nennen kann, die du schon erwähnt hast. Zum einen, dass es wichtig ist, die Chorgruppen früh zu trennen, dass die Chorgruppen miteinander immer wieder Projekte machen oder auch Freizeit verbringen, damit einfach das Gemeinschaftsgefühl groß ist, auch für die Eltern oder die Betreuenden. Und du hast gesagt, die Tür- und Angelgespräche sind sehr, sehr wichtig, auch diese Viertelstunde zwischen deinen Probenzeiten. Bedeutet das für dich auch Nachhaltigkeit einer Singschule oder wie würdest du für dich eine nachhaltige Singschule definieren?
Ich habe mir tatsächlich heute auch noch mal darüber Gedanken gemacht, was macht diese Arbeit eigentlich so nachhaltig? Und habe mir da auch Notizen zugemacht, einfach um mir darüber klar zu werden. Und tatsächlich stand dort auch geschrieben, das frühe Trennen der Altersgruppen. Ich habe noch notiert, die stimmbildnerische Betreuung, was ja auch ein wichtiger Aspekt ist, um nachhaltig Freude an der Musik zu haben. Natürlich sind wir als Chorleiter in der Lage, stimmbildnerische Arbeit anzubieten, zu verstetigen. Aber wir haben natürlich nicht die Möglichkeit, wenn wir Gruppen haben von 15, 30 Kollegen haben, Gruppen mit 70 Kindern und Jugendlichen da sitzen. Wie soll man da individuell mit den Kindern oder Jugendlichen arbeiten? Und da ist es eben auch wichtig, dass es eine Stimmbildnerin oder einen Stimmbildner gibt, der oder die sich dann mit Einzelnen oder mit Kleinstgruppen dann eben auseinandersetzt und den Kindern auf die Stimme horcht und mit ihnen arbeitet, dass sie eben nachhaltig Freude am Gesang haben. Das gehört für mich auch dazu. Was wir noch nicht erwähnt haben, ist vielleicht schon mal ein bisschen angeklungen, ist die Verzahnung von Kinder- und Jugendbereich, den hatten wir ja quasi schon erwähnt, aber eben auch mit dem Erwachsenenbereich. Kinder- und Jugendchorarbeit ist keine Rekrutierungsmaßnahme für den eigenen Kirchenchor oder Erwachsenenchor. Das habe ich schon sehr früh im Studium gesagt bekommen. Ich habe das so hingenommen und habe aber selbstverständlich bemerkt, dass es auf jeden Fall so ist. Ja, das ist der eigene Wert, ist da, Punkt. Alles, was darüber hinaus geschieht, kann man aber auch befördern. Also wir haben das besagte Weihnachtskonzert am zweiten Weihnachtsfeiertag. Da singen die Kinder und Jugendlichen eben nicht alleine, sondern gemeinsam mit dem Erwachsenenchor, mit dem Kirchenchor. Und dann gibt es eben Beiträge, die nur der Kirchenchor singt, Beiträge, die nur der Jugendchor singt, Beiträge, die nur der Kinderchor C singt. Und es gibt eben auch Stücke, die alle drei Gruppen gemeinsam singen. Gar nicht wenige, bestimmt 6 oder 7 Stücke am Abend. Und das ist schon mal so ein wichtiger Anknüpfungspunkt, wo man merkt, ah, das sind ja auch Erwachsene, die das genauso begeistert machen wie wir. Inzwischen hat es sich auch ergeben, dass, ich glaube, 2 ehemalige Sängerinnen aus dem Jugendchor dort singen, auch regelmäßig, was ja auch ein entscheidender Punkt ist, um ja auch für mich den Gedanken zu verfolgen, wie kann ich eben nachhaltig dafür sorgen, dass die Jugendlichen nachhaltig singen. Das müssen die ja gar nicht bei mir tun. Und ist eben auch ein Nachhaltigkeitsgedanke, dass die Jugendlichen, wenn sie dann irgendwo anders sind, in einer anderen Stadt, dass sie da eben auch weiter singen. Unter Nachhaltigkeit fällt für meine Begriffe auch eine langfristige Terminplanung und eine, wie eben schon bei den Elternabend besprochene, Transparenz, dass man eben seine Dinge so plant und an die Öffentlichkeit bringt, dass alle langfristig Bescheid wissen und man eben dadurch nachhaltig arbeiten kann und niemand überrascht wird von Terminen, von denen man dann irgendwie gar nichts wusste. Und was ich eben auch schon genannt habe, sind die Anwesenheitslisten. Das ist wichtig, um nachhaltig nachverfolgen zu können, wer war jetzt da, um sich auch ernsthaft damit auseinanderzusetzen und den Kindern und Jugendlichen auch spiegeln zu können, du hast gefehlt, wo warst du eigentlich, dass man sich für die Sängerinnen und Sänger interessiert.
Ein Aspekt von Nachhaltigkeit ist sicher auch deine jüngste Chorgruppe oder jüngste Musiziergruppe. Wann kam die denn noch dazu?
Die haben wir vor 2 Jahren gegründet, 2023. Und ja, die Vorbilder gibt es genug. Genug Dommusiken oder größere Singschulen, die eben nicht nur ab dem Vorschulalter Kinder zum Singen bringen, sondern eben auch schon im Kindergartenalter. Unsere Kinder kommen mit 3 Jahren, im besten Fall zum ersten Mal, zu uns. Und wenn ich uns sage, meine ich in dem Fall unsere elementare Vokalpädagogin Sue Voges. Die Sue ist nicht nur eine Seele von Mensch, sondern eben auch eine ganz, ganz tolle Pädagogin, die in 2 Gruppen die Kinder vom Singen, Spielen, Tanzen, Musizieren begeistert. Das ist dann eben so gestaffelt, dass in der ersten Gruppe die 3-Jährigen kommen und in der zweiten Gruppe die 4-Jährigen. Und was eben diese Arbeit dann eben auch nachhaltig machen soll, ist, dass diese Gruppe zu einzelnen Aktionen unserer Chorsingschule dann eben auch einbezogen wird. Die sind beim Krippenspiel dabei, meistens dann als Schafe oder Engelchen. Die sind beim Musical auch dabei und in 2 weiteren Gottesdiensten auch im Jahr, dass sie auch in diese liturgische Welt so ein bisschen hineinwachsen.
Wie gestaltest du die Chorübertritte?
Ja, das ist ein gutes Stichwort. Die Chorübertritte sind ein nicht zu verachtender Baustein, über den man sich gut Gedanken machen sollte. Aber so als Faustregel habe ich für mich entwickelt, dass der Übertritt im Januar passiert, losgelöst von den Sommerferien, wo sonst eben die Klassenübertritte passieren. Das hat eben den Charme, dass nicht die komplette Welt des Kindes auf den Kopf gestellt wird. Neue Klasse, neue Kinder, neue Chorgruppe gleichzeitig halte ich für sehr gefährlich. Wir wechseln dann im Januar. Soweit die Theorie. Und in der Praxis kann es dann schon mal sein, so wie jetzt in diesem Jahr, da haben wir auch durch Corona-Lücken, sage ich mal, den Nachwuchslücken, tatsächlich so ein bisschen Probleme, die Gruppen dann stabil zu halten. Wir haben starke alte Jahrgänge, wo 7 oder 8 Kinder, teilweise 10 Kinder in einem Jahrgang sind und dann wechseln und plötzlich entvölkert sich eine komplette Gruppe so, dass dann nur noch 8 oder 9 Kinder übrig bleiben. Das finde ich dann ein bisschen zu klein. Und dann muss ich natürlich mit ein bisschen Augenmaß schauen, wie kann ich das anders ausbalancieren, vielleicht dann doch erst in den Osterferien wechseln, wenn doch wieder nochmal ein paar Kinder vielleicht so dazugekommen sind. Genau, also mit Augenmaß muss man agieren. Und was dazu kommt, sind Freundschaften. Freundschaften sind, könnte man jetzt im Managerdeutsch sagen, prioritär zu behandeln. Heißt, wenn ich jetzt sage, alle Kinder der 7. Klasse wechseln jetzt in die nächste Gruppe, dann kann es Probleme geben, weil eben dann doch noch ein Kind der 6. Klasse sagt, ja, aber ich müsste aber auch, weil meine Freundin, mein Freund eben auch und so weiter. Und da muss ich ganz genau schauen, funktioniert das jetzt, dass er oder sie wechselt, oder müssen wir da nochmal warten, weil die Freundin eben noch nicht so weit ist. Also Freundschaften sollte man unbedingt berücksichtigen. Man kann natürlich immer mal antesten und schauen, ob man vielleicht dennoch das hinbekommt, aber man muss es immer im Auge behalten, damit man da die Kinder nicht dadurch verliert, dass man sie schlichtweg überfährt und sagt, du wechselst jetzt und du nicht.
Ja, das ist auch schon ein Teilantwort meiner nächsten Frage, nämlich, was hält die Kinder und Jugendlichen?
Mhm. Ja, ein Stück weit ist das natürlich das Stichwort Identifikation. Da habe ich mir auch Gedanken drüber gemacht. Wir haben über gemeinsame Projekte gesprochen. Wir haben Freundschaften besprochen, klar, die bilden sich dann im Chor und sind sicherlich auch besonders dann in solchen Übergangsphasen in der Pubertät auch ein gewichtiges Thema, den Chor zu verlassen oder im Chor eben zu bleiben. Und wie kann ich noch einwirken darauf? Was wir noch nicht angesprochen haben, ist Identifikation über Aussehen. Also wie verändere ich das Aussehen des Chores, dass wir uns jetzt plötzlich mit ihm besser identifizieren? Das ist dann Chorkleidung. Das kann auch ein Logo sein, das man entwickelt, vielleicht sogar gemeinsam entwickelt. Das ist dieser Aspekt. Und dann gibt es als weiteres identifizierendes Element die Beteiligung von insbesondere Jugendlichen. Die sind ja groß genug, um sich da auch schon einzubringen. Und bei uns hat sich das in der Corona-Zeit entwickelt, dass wir da 3 ganz zauberhafte Mädchen gefunden hatten, die damals so um die 15 Jahre alt waren und gesagt haben, ach, wir haben Lust, jetzt einen Mundschutz zu entwickeln. Das war ja damals dann der große Trend, bevor die Masken da waren, mit Chorlogo, und haben die dann per Briefumschlag dann letztlich den Sängerinnen und Sängern nach Hause gebracht und in den Briefkasten geworfen. Vorher haben sie die Dinger entworfen und drucken lassen, dann eben mit meiner Hilfe. Das ist auch ein ganz, ganz großes Element der Identifikation, nicht nur für diese 3 Jugendlichen selber, sondern eben auch für alle anderen, die merken, wir aus unseren Reihen ist Beteiligung gewünscht, und sie können auch über die Jugendlichen dann nochmal ganz anders kommunizieren und ihre Wünsche einbringen. Das hat wirklich uns, was das angeht, ein großes Stück vorangebracht.
Du hast jetzt schon über den Aspekt Beteiligung gesprochen. Ich würde gerne von dir wissen, wie siehst du da auch deine Rolle? Vorhin hast du ja auch schon gesagt, okay, es gibt so WhatsApp-Gruppen oder sowas, wo deine Eltern sich auch austauschen, ohne deine Beteiligung in der Gruppe sozusagen, wo aber auch auf jeden Fall eine Weitergabe von Informationen oder eine Verantwortung übernommen wird von gewissen Eltern, und genauso auch bei deinen Jugendlichen. Wie siehst du da deine Rolle im Verhältnis zu diesen Verantwortungspersonen?
Würde ich 2 Rollen sehen. Also einmal selbstverständlich die Leitfigur, die man ja als Chorleiter ist oder als Singschulleiter. Heißt, ich gebe Impulse. habe Ideen, die ich gerne umsetzen möchte und suche Menschen, die Lust haben, da mitzumachen. Und als Katalysator, das wiederum heißt, ich achte auf Ideen, die auf mich zukommen und versuche, die Ideen umzusetzen. Aber eben nicht alleine, sondern als jemand, der zum einen Kontakte hat oder der eben auch Menschen zusammenbringen kann, der eben sagen kann, hier, ach, ihr habt Lust, einen neuen Flyer zu gestalten, das finde ich aber eine tolle Idee, das hatten Jugendliche zum Beispiel auch. Ich habe hier eine Designerin, die würde das für uns machen. Habt ihr Lust, euch mit der zu treffen? Cool. Und solche Dinge kommen eigentlich ständig auf einen zu, wenn man sie zulässt. Und das hat wirklich auch sich über die Zeit so entwickelt. Ich glaube, man braucht da einfach dann eben so eine feste Plattform. Das kann sein, ein Vorstand, den habe ich nicht, aber das kann ja ein Vorstand genau das bewirken. Man hat 7 Leute in so einem Vorstand, die eben feste Ansprechpartner sind und mit denen man sich regelmäßig trifft und Projekte vorantreibt. Das kann aber eben sein, auch eine ganz lockere Runde bei einem Elternabend, wo man sich immer Verbündete für verschiedene Projekte sucht. Ich brauche ja auch Menschen, die sich um die Kostüme kümmern bei Musical und Krippenspiel. Auch das sind immer ähnliche Leute, aber dann auch mal wieder andere Leute. Und so brauche ich für alle Projekte Verbündete. Und teilweise funktioniert es dann eben mit der Zeit dann auch so, dass die dann schon proaktiv auf mich zukommen und sagen, jetzt steht doch bald das und das an, da hätte ich Lust, das in die Hand zu nehmen. Und dann, versuche ich da als Katalysator zu fungieren.
Es gibt einen Flyer von eurer Singschule, hast du gerade gesagt, den auch deine Chorsprecherinnen hauptsächlich in die Hand genommen haben. Wie macht ihr denn sonst noch Werbung für euch?
Wir haben ein Image-Video, das ist auch aus dem Ursprungs-Chorsprecherteam entstanden, die Idee, und die haben da auch ganz viel in Eigeninitiative umgesetzt. Ob das jetzt so ein wirkmächtiges Instrument ist, weiß ich nicht, aber das Image-Video ist auch eingebettet in unseren Flyer, kann man eben auch darüber abrufen, auch auf der Homepage zu finden. Wir haben eben noch keine eigene Homepage, die ist aber gerade auch in der Entstehung. Ich denke, das kann dann nochmal so ein richtig tolles Instrument werden, um noch besser regelmäßig auch Inhalte einzustellen, die Leute nochmal aktueller begeistern können für unsere Arbeit. Da sehe ich noch eine große Leerstelle bei uns. Und ansonsten ist die Werbung nochmal auf 2 Füßen aufgestellt. Ich besuche regelmäßig Kindertagesstätten. Das mache ich immer Anfang des Jahres. Habe ich auch dieses Jahr wieder so gemacht. Und zum zweiten Mal findet dieses Jahr Ende März dann auch ein Tag der offenen Tür statt. Da sind wir dann auch mit vielen, vielen Handzetteln und Plakaten in Kindergärten und Schulen präsent jetzt im Vorfeld über die Presse und laden da ein zu einem ganz kompakten Nachmittag, startet mit einem Orgelkonzert, mit Texten, die Kinder und Jugendliche aus unseren Reihen dann vortragen. Und dann gibt es ein paar Schnupperproben, auch in verschiedenen Altersgruppen. Es gibt Kaffee und Kuchen, man soll sich da so ein bisschen wohlfühlen. Auf einer Leinwand laufen Bilder von uns durch. Und dann hat man nach 3 Stunden hoffentlich viele Leute gefunden, die sich dafür interessiert haben. Und dann hoffentlich auch einige Kinder in verschiedenen Altersgruppen, die dann zu uns kommen wollen.
Was waren rückblickend besonders schöne Momente für euch als Chorsingschule, aber auch für dich persönlich?
Also für mich gehören eigentlich als Highlights immer dazu sämtliche Chortage und Chorfestivals von Puri Cantoris. Das ist immer großartig, es macht Spaß, das vorzubereiten, musikalisch vorzubereiten, mit dem Betreuerteam, mit dem ich hinfahre, vorzubereiten. Das macht Freude, da hinzufahren. Es ist unglaublich toll zu erleben, wie die Sängerinnen und Sänger das aufsaugen, wie das auch über die Jahre gewachsen ist an der Fähigkeit, an so einem Festival teilzunehmen. dann ist es wahnsinnig beglückend, das zu erleben. Und das gehört für mich mit zu den schönsten Dingen. Was die Gruppe damals ganz, ganz toll fand, war auch der Festivalbesuch in Barcelona 2018. Und das sind schöne Dinge, die in dem Moment wahnsinnig toll sind. Und da muss man sehr vorsichtig mit sein. Die sind mitunter, haben die auch so einen Strohfeuereffekt. Manche Jugendlichen sagen dann anschließend, ach, das war ein schönes Highlight, ich verlasse jetzt den Chor. Dann ist man als Chorleiter total getroffen, auch persönlich angefasst, dass jetzt nach so einer tollen Aktion, wo alle vollkommen begeistert sind, Jugendliche sagen, ah, das war's jetzt für mich. Das gibt's immer, kann man jeden Chorleiter fragen, Chorleiterin. Aber auf die Länge gesehen sind das die Dinge, die die Chorgemeinschaft tragen, weil die einfach Eindrücke erleben von anderen Chören, mit anderen Chören im Konzert singen und in Friedensgebeten. Das ist der Wahnsinn. Und also da bin ich immer nachhaltig beglückt nach sämtlichen Chorfestivals und komme sehr müde und hochzufrieden nach Hause.
Dann noch eine Frage zum Schluss. Wir haben viel darüber schon gesprochen, aber vielleicht nochmal auf den Punkt gebracht. Was würdest du Kolleginnen und Kollegen empfehlen, die gerade vor und mitten im Aufbau einer Singschule stehen?
Da knüpfe ich jetzt gerade nochmal an das, was ich eben gesagt habe mit, das hat mich persönlich angefasst. Also wenn Kinder oder Jugendliche den Chor verlassen, das gehört natürlich dazu, dass man Dinge persönlich nimmt und persönlich verarbeitet, ist ja vollkommen klar. Aber ich glaube, dass die Erkenntnis, dass meine Person mit am unwichtigsten ist, mich am weitesten vorangebracht hat. Also nicht mein Wille geschehe, mein Wille zählt und ihr müsst unbedingt das machen, was ich will, sondern das Angebot machen, ich liefere euch was, ich will was mit euch machen, ich habe Lust darauf und dann schauen, was zurückkommt. Also wichtiger ist eigentlich, was kann ich mit dem, was da zurückkommt, machen und das adaptieren und versuchen, da das Beste draus zu machen und seine Persönlichkeit da ein Stück weit zurücknehmen, dann kommt man ganz schön weit, weiter als mit einer zu großen Portion Ehrgeiz, sag ich mal.
Vielen Dank, Florian, für diese tollen Einblicke und ich wünsche dir weitere 100 Jahre. Weitere 100 Jahre. Eine erfolgreiche Chorsingschule in Geisenheim.
Vielen Dank. Ich freue mich schon auf die Zukunft.
Und mehr Informationen zu Florians Singschule findet ihr auf unserer Website, wie immer unter www.puri-cantoris.de/supportpodcast. Und in den nächsten beiden Folgen geht es dann um das Thema kreative Kinder- und Jugendchorarbeit. Bis dahin!